PPR, Superflex, Tight End Premium, Chase Edmonds oder Josh Jacobs?
Josh Jacobs.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wir machen heute richtigen Aufnahmemarathon. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, wenn ihr das hört, liege ich am Strand und lasse es mir gut gehen. Es ist immer noch der Fall, ich bin immer noch im Urlaub und wir sitzen immer noch zusammen am Freitag, 25. Juni. Deutschland ist noch bei der EM dabei. Hey, ist wahrscheinlich bei dem Rauskommen dieser Folge nicht mehr der Fall. Aber wow. Aktuell überwiegt noch die Freude über das Goretzka-Ausgleichstor. ich weiß ja, wie es dir geht. Wie geht's denn jetzt, nachdem wir unsere erste Folge aufgenommen haben? Bist du noch fit? Hast du noch Bock?
Ja, auf jeden Fall. Klar, immer. Weißt du doch. Nee, ich wollte gerade runtergehen, wollte mir aus meinem Eisfach, also ich habe, um das kurz für alle zum Kontext erzählen, ich habe so einen amerikanischen Kühlschrank mit Eiswürfelmaker, habe ich mich schon drauf gefreut, hier mir mein neues Glas mit Iced Tea Zero, aber nur der von Lidl, hier versteckte Werbung, unbezahlt.
Placement, ja.
Genau, holen und was ist, hatte nicht meine Freundin heute Abend Mädelsabend und ist nicht dieses Eisfach leer? Ich glaube es nicht. Jetzt sitze ich hier mit einer Bio-Traubenschorle von Fritz. und noch mehr Werbung. Ja, genau.
Zimmer warm am besten.
Nee, die ist zum Glück kalt, aber ja, enttäuschend, ja, okay. Enttäuschend.
Ja, du machst das gesund sogar. Ich habe hier mir ein weiteres Reutberger Klosterhell schön kalt aufgemacht. Das Bier ist Freitagabend, da geht's nicht anders. Das ist klar.
Klingt gut.
Ich war ja vor unserer Aufnahme noch beim Golfen noch eine 18-Loch-Runde hingesetzt, bevor ich eben mich nach Kroatien verabschiede und die Golfschläger in die Ecke stellen muss quasi. Und ja, hat einer meiner Flightpartner war so nett und hat einen richtigen Scheißabschlag gemacht. Hat es nicht mal bis zum Damenabschlag vorgeschafft. Und immer wenn das passiert, mal so an alle Nicht-Golfer, dann muss man den restlichen Flight, also die anderen drei Leute, auf ein Getränk einladen. Und da habe ich schon, da ging mein Freitag, mein Wochenende quasi schon richtig gut los. Was gibt's Besseres als Freibier am Freitagabend?
Ja, das erklärt zumindest deine Rankings, ne?
Ja, okay, gut, wir sind hier gleich mit Feuer dabei, wunderbar, wir können ja, bevor wir jetzt dazu kommen, dass wir die Rankings von der letzten Woche quasi nochmal vorstellen, um euch mit abzuholen, erstmal ein großes fettes Dankeschön an unsere Unterstützer, wir haben Spenden bekommen, damit wir einfach so eine kleine Aufmerksamkeit bekommen für das, was wir hier tun und produzieren. Und da haben wir uns riesig gefreut. Da hat uns einmal der Sven unterstützt, es hat uns der Timo unterstützt und es hat uns der Mate unterstützt. Und ich möchte mich da eigentlich einfach nur ganz herzlich bedanken. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und es hat mich einfach riesig krass gefreut, dass wir... dass unser Content da ankommt und so gewertschätzt wird. Geile Sache.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, um das zu sagen, also ja, nochmal vielen Dank, irgendwie der Support und so in der kurzen Zeit. Wir sehen es ja auch an den Hörerzahlen und so, die schon echt ganz, also mehr sind, als ich mir hätte je vorstellen können und so. ja, auch so die Interaktion mit allen Leuten und so, echt auch mit den Leuten in den Ligen, im Discord-Channel und so, das auf Twitter, das ist echt cool und echt das Feedback, was wirklich zu 99,9% positiv war bislang, echt überragend und ja, wir stecken da eine Menge Herzblut rein, wir haben da auch richtig Bock drauf, ich hoffe, das merkt man auch und sind froh, wenn wir da irgendwie auch irgendwie ein bisschen Rat geben können und unterstützen können an die Leute, die vielleicht schon länger dabei sind und nochmal den nächsten Step nehmen wollen oder die Leute, die gerade erst anfangen. Also ich sag mal, da gibt es ja auch eine weite Bandbreite und ja, jeder ist mal angefangen und ja, ist auf jeden Fall cool und so ging es uns ja mit dem Podcasten auch. Ne? Wir sind am Anfang angefangen und nach der ersten Folge haben wir auch das Feedback bekommen, dass wir etwas nervös waren und dann kam meine Aufnahmepanne dazu und was nicht alles. Also wir haben unsere Fehler gemacht und natürlich, mein Gott, ne, das ist jetzt irgendwie Folge 22 oder sowas, ich weiß es gar nicht genau.
Ja, ich glaube, diese ist jetzt die 22. Ja,
und keine Ahnung, also natürlich, man steht immer irgendwie noch gefühlt so ein bisschen am Anfang, aber macht auf jeden Fall mega Spaß und mega cool auf jeden Fall. Und ja, so ein Support.
Ich muss mich korrigieren, es ist die 23.
Ah, es ist die 23. Okay. Ja, also und so ein Support irgendwie auch dann mal auf ob nun auf monetärer Basis oder natürlich auch irgendwie Feedback oder Reviews oder so bei Apple ist schon mega cool. Freut uns auf jeden Fall. Also mich, ich kann nur für mich sprechen, aber ich denke, das wird dir ähnlich gehen. Und danke euch allen.
Dafür macht man es ja am Ende auch. Ne? So.
Ja, ja.
Aber ich meine, wir machen das ja jetzt auch nicht, soll ja auch nicht zum Selbstzweck sein. Wir können uns auch so auf den Zoom treffen und müssen uns dafür nicht irgendwie ein Mikrofon holen und das abmischen und ins Internet stellen.
Ja.
Das ist ja nur dafür da, dass die Leute auch das anhören und egal, ob es dann für sie selber im Fantasy bringt, das freut mich natürlich am meisten, wenn das dann auch dazu führt oder ob sie es nur zur Unterhaltung anhören. Am Ende will man irgendwie halt da einen kleinen Beitrag leisten und wir sind ja beide Heavy-Podcast-Hörer, sage ich mal, und da ist es, glaube ich, immer, wenn man das halt selber konsumiert und nutzt, hat man einfach irgendwann Bock, mal sowas selber auszuprobieren und ja, ich kann sagen, es macht einfach Spaß, das Ganze, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, genau, und ja, für mich war es auch einfach so ein bisschen Punkt, wenn man selbst viel gehört hat und dann auch manchmal gedacht hat, boah, ne, was, Junge, was laberst du da schon wieder für einen Schund? Und dann hat man gesagt, so, ne, keine Ahnung, vielleicht kann man selber auch oder erstmal gucken, ob man selber über besser könnte. Ne, man kann ja immer viel über andere dann sich aufregen, aber ich sag mal so, dann den Arsch hochzukriegen und selber zu machen, ist dann halt auch mal nochmal eine andere Sache.
Ja, und es ist auch gar nicht einfach und ich glaube auch, wir können uns auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Dann merkt das ja, wir sind jetzt eben, Folge 23, wann haben wir denn angefangen? War das Anfang März, Ende Februar irgendwie da so um den Dreh rum?
Ja.
Es sind ja erst irgendwie 3-4 Monate
ja.
Und ja, ich glaube, es ist schon besser geworden auf jeden Fall, so auch das Ganze, aber klar, das kann alles noch irgendwo verbessert werden, natürlicher werden, mehr Interaktion. Teilweise sind wir natürlich auch ein bisschen gebremst, dadurch nehmen wir über Zoom auf, wäre natürlich auch geil, sowas persönlich aufzunehmen und so. Das geht halt bei uns jetzt aufgrund der örtlichen Distanz nicht. Aber nichtsdestotrotz merkt man einfach, da haben wir Riesenschritte gemacht, glaube ich. Und das ist auch sehr, sehr cool, dass das dann so als Feedback einfach reinkommt von Hörern. Und jetzt du hast ja schon das nächste Projekt gestartet. Ja, wahrscheinlich wirst du mich schon wieder an der Stelle überholen irgendwie. Wird schon mehr bekannt sein, wenn wir das Ganze veröffentlichen. Aber dein Discord-Channel, beziehungsweise unser Dynasty Flow Discord-Channel ist ja under construction. Und ja, du hast da Fortschritte gemacht. Und du hast das ja auch schon auf Twitter angeteased. Also ich bin gespannt, was da kommt. Und freue mich da auf jeden Fall auch drauf, denn die Community so ein bisschen aufzubauen und dann noch mehr rauszuholen, ist ja eigentlich nur der nächste logische Schritt bei dem Ganzen.
Ja, genau. Irgendwie auf der Ebene kann man nochmal ein bisschen anders kommunizieren. Und ich denke, daher ergibt es schon Sinn, das zu machen. Und genau, also ich denke mal, da wird jetzt in den nächsten Wochen, jetzt wo ich ja ein bisschen Freizeit habe, wo du Urlaub hast, habe ich auch ein bisschen Zeit für sowas und dann werde ich noch ein bisschen weiter basteln und ich denke mal dann in der Folge, die dann rauskommt, wenn wir dann wieder aufnehmen, da dürfte das dann schon soweit sein, dass ihr dann auch joinen könnt.
Genau, sehr cool. Aber jetzt haben wir schon wieder 10 Minuten, sind schon wieder rum, auch wenn das wirklich ein wichtiges Segment war und deswegen haben wir das jetzt mal ganz an den Anfang gepackt. Das ist uns wichtig, denn wir sind da auch ein bisschen unprofessionell immer dabei, das ans Ende zu schieben, wo könnt ihr uns folgen und so weiter. Auch hier nochmal sei angemerkt, Twitter, @DynastyFlow, @Phil8190 und @49erFlo. Apple Podcast Reviews sind natürlich immer gerne gesehen und so weiter und so fort. Aber deswegen das jetzt mal in den Anfang gepackt. Jetzt kommen wir wieder zu dem Hauptthema des heutigen Tages. Es geht ja um die Running Backs in Dynasty. Wir haben eben letzte Woche schon die Top Running Backs erwähnt und jetzt machen wir das Ganze noch voll, gehen die nächsten Running Backs durch, da jetzt halt jeweils bei jedem Prospect wahrscheinlich nicht in der allergrößten Tiefe wie vielleicht bei den ersten, aber trotzdem wird es für genug Diskussionsstoff sorgen. Starten wir mal damit, dass wir unsere Rankings von der letzten Woche vorstellen. Ich habe meine ja bin bis zur 13 gegangen, du bist zur 14. Ich starte mal mit meinem an der Stelle kurz. Also meine Nummer 1 war Christian McCaffrey, meine 2 Cam Akers, 3 Jonathan Taylor, 4 DeAndre Swift, 5 Saquon Barkley. Dann ist für mich ein kleiner Tierbreak drin. Dann kommt die 6 Alvin Kamara, die 7 Dalvin Cook, wieder ein Tierbreak. Dann Antonio Gibson, Travis Etienne, J.K. Dobbins, Najee Harris, Javonte Williams und die 13 Clyde Edwards-Helaire. Ich muss ja eigentlich sagen, Najee Harris, ich hatte ihn ja über J.K. Dobbins gemoved. Das noch dazu. Du hattest mich überzeugt. Du hast wirklich sehr gute Argumente dargelegt, warum er noch ein bisschen weiter hoch sollte. Daher ist eigentlich 10 Najee und die 11 J.K. Dobbins. Sag doch du mal dein Ranking an.
Ja, also meine 1 war Christian McCaffrey, die 2 Jonathan Taylor, die 3 Saquon, die 4 Cam Akers, die 5, ein bisschen überraschend, Najee Harris, die 6, Dalvin Cook, die 7, Alvin Kamara, die 8, Antonio Gibson, die 9, DeAndre Swift, die 10, Joe Mixon, die 11, J.K. Dobbins, die 12, Zeke, die 13, Derrick Henry, die 14, Nick Chubb. Und dann die 15 und 16 kamen beim letzten Mal auch, haben wir schon besprochen. Dementsprechend die 15 Javonte Williams, die 16 Travis Etienne.
Okay, ja, man sieht bei dir hier die Rookies noch einen Ticken weiter hinten als bei mir. Aber ja, im Großen und Ganzen eine gewisse Ähnlichkeit ist schon da und wir gehen, glaube ich, in die gleiche Richtung vom ECR oder DLF ADP weg. Ich starte vielleicht mal rein mit meinem nächsten Tier. Mein nächstes Tier ist nämlich sehr, sehr kurz. Aus dem einfachen Grund, dass an der 14 ist bei mir Joe Mixon. Den hatten wir schon besprochen, wenn ihr mehr zu Joe Mixon hören wollt. Und auch haben wir vorher ein bisschen gelacht wegen Joe Mixon. Einfach in die letzte Folge reinhören, falls ihr es nicht getan habt. Meine 15, das ist der eine Spieler, der noch nicht genannt wurde aus dem Tier. Das ist Aaron Jones, Running Back der Green Bay Packers, 26,5 Jahre alt, also schon etwas in die Jahre gekommen. Warum habe ich ihn überhaupt noch so weit oben? Ich denke, also ich gehe davon aus hier, dass Aaron Rodgers noch in Green Bay spielt für dieses Jahr. Ansonsten würde Aaron Jones hier auch nochmal einen gewissen Hit bekommen, denn dann ist die ganze Offense weniger effizient. Aktuell kann man noch davon ausgehen, dass das sehr, sehr gut läuft. Die O-Line ist absolut überragend. Das Scheme von Matt LaFleur passt sehr gut zu ihm auch noch. Er ist ja gut genug als Running Back so an sich, um die Opportunity zu bekommen. Er ist sehr gefährlich an der Goal-Line und in der Red Zone immer eingebunden. Das ist so ein bisschen das Bild von mir für Aaron Jones. Das einzige Problem bei ihm ist halt einfach, dass der Zahn der Zeit, der nagt an ihm und er wird nicht mehr allzu viele Saisons auf Top-Niveau haben, aber für 2021 bin ich noch sehr, sehr bullish. Und ja, wo hast du ihn denn?
Auf der 17, also hinter Javonte Williams, Travis Etienne und dann kommt direkt Aaron Jones. Ja, ich weiß nicht, das ist halt, was ich in der letzten Folge auch schon sagte, du kannst halt ab der 12, also bei mir jetzt, Zeke Elliott, Henry, Chubb, dann die beiden Rookies, Williams und Etienne und dann Aaron Jones und dann noch ein paar, die darüber hinauskommen, kannst du halt hin und her schieben, wie du willst, ne? Also Aaron Jones, wenn jetzt einer sagt, ja, ich nehme Aaron Jones über Nick Chubb in für die nächsten zwei Saisons, dann muss man sagen, ja, okay, ne? Kann man schon verstehen. Also dementsprechend, ja, ist das für mich jetzt hier ein Spot, also bin ich auch mit deinem Ranking, kann ich durchaus mitgehen, und Aaron Jones hat die letzten zwei Jahre in Fantasy vollends überzeugt, dementsprechend auf jeden Fall auch wieder ein Spieler, der für einen Contender mega interessant ist.
Ja, definitiv. Gut, sind wir uns im Großen und Ganzen einig, erwarten wir einiges. Meine Nummer 16 ist dann eben Nick Chubb, hatten wir auch schon letzte Woche besprochen, was die Probleme ein bisschen sind bei Nick Chubb, warum wir ihn hier, oder warum ich ihn so low ranke, du hattest ihn ja auch nicht besonders hoch, und dann die Nummer 17 bei mir, Zeke Elliott, auch schon besprochen beim letzten Mal. Das ist dann auch schon das Tier gewesen für mich. Was ist denn bei dir noch mit drin?
Ja, ich habe auf der 18 noch Austin, oder wie viele ihn nennen, Awesome Eckler. genau. Ja, Eckler, 26,1 Jahre alt. Die O-Line hat sich signifikant verbessert. Verschlechtern ging fast auch nicht mehr bei den Chargers. Justin
ging Herbert. Gar nicht mehr. Ja,
nee, das genau.
War Stockletzter in Run-Blocking nach PFF. Ja. Das war so übel.
Justin Herbert geht jetzt in sein erstes volles Jahr. Und ja, mit Eckler dann auch. Und da erwarte ich schon eigentlich einiges von ihm. Das Problem ist einfach, er ist 26. Und ja, wer weiß, wie lange er es noch macht. Ne? Also er ist auch nicht kein besonders guter Runner, aber natürlich ein sehr guter Passcatcher. Vielleicht einer der besten der ganzen NFL. Und ja, dementsprechend, also für die nächsten ein, zwei Jahre sehe ich da durchaus das Potenzial, da auch durchaus in Top-10-Sphären vorzudringen. Allerdings, ja, die Goal-Line-Work ist dann doch schon fraglich, ob er die bekommt. Und ja, dadurch fehlt so das Top-End-Ceiling für mich. Aber sonst durchaus ein Spieler, auch da wieder, den ich als Contender durchaus interessant finde.
Ja, also ich muss sagen, Top-End-Ceiling sehe ich bei ihm sogar. Ich verzichte lieber auf Goal-Line-Rushes als auf Pass-Catching. Und der kann so viele Targets bekommen oder Receptions bekommen, dass er kurzfristig im nächsten Jahr sogar wirklich ein Top Fantasy Running Back sein kann. Was war denn seine beste Points per Game? Was war denn sein bestes Points per Game Finish oder was für ein Running Back war er da? Habe ich jetzt nicht im Kopf, muss ich sagen, aber er war schon massiv gut.
Ja, er hatte auch immer so Stretches, ne? Er hatte ja, als er damals der Leadback war, als Melvin Gordon im Holdout war, da war er doch über die ersten sechs Spiele so absurd gut. Und so Stretches hatte er halt immer, also, ne? Über eine ganze Saison war.
Ja, schwierig, ja. Ja, ich gebe dir an sich recht. Also, oder. Er war 2019 insgesamt nach PPR Running Back 4 und das ist halt schon extrem gut. Und da war das jetzt, wenn ich hier den Game Log mir anschaue, dann liegt das definitiv nicht an den Rush Attempts. Ja, hatte er in den ersten vier Spielen ziemlich viel. Da war wahrscheinlich Melvin Gordon weg oder sie hatten halt niemand anderen. Ich weiß nicht Melvin Gordon seine Holdout beendet hat. Aber der kam. Genau richtig. Und er hat aber auch da es nicht über die Rush-Attempts gemacht, sondern immer über die Targets und Receptions. Da war es natürlich auch noch Philip Rivers, darf man auch nicht vergessen. Wird mit Justin Herbert ein bisschen weniger. Aber ich sehe sogar wirklich, also ich wäre jetzt nicht komplett überrascht, wenn Austin Eckler wieder ein Top 10 Running Back Finish hinlegt in 2021. Und es könnte auch wirklich, also Top 5 ist bei ihm möglich. Er braucht halt ein bisschen Glück, was dann auch Receiving Touchdowns und so angeht.
Ja, gut, möglich. Es ist natürlich, wenn alles perfekt läuft, für viele einiges, ne? Aber also für mich ist das jetzt nicht der Running Back,
ist nicht likely outcome.
Das ist halt das, ne? Natürlich, klar. möglich ist es schon irgendwo.
Ich will jetzt auch keinen riesen Case für ihn machen. Er ist bei mir auch nur die 21. Ja. Also er ist ja jetzt ins nächste Tier gerutscht. Daher, wie gesagt, Alter und fehlende Rush Attempts und fehlende, ja, auch Rushing Attempts an der Goal Line sind natürlich ein Problem. Keine Frage. Will ich gar nicht wegdiskutieren.
Ja, andererseits muss man natürlich sagen, wer wird der Goal Line Back bei den Chargers, ne? Also, die anderen.
Larry Roundtree.
Ja, ja, das ist möglich. Und dann hast du ja auch, also dann ist weiß möglich. Man ja auch, dass Eckler vielleicht doch welche sehen wird. Ne? Also, wenn das.
Ja.
Wenn wir darüber schon diskutieren. Ja, es ist.
Ja. Ja. Wird man sehen. Genau. Aber für Dynasty ist natürlich trotzdem der Outlook einfach ein bisschen geringer, weil er einfach auch in dem gewissen Alter ist mittlerweile.
Ja.
So ist es, okay, gut. Dann dein nächster Mann.
Ja,
was ist das dann für eine Nummer?
Also Nummer 19 war Clyde Edwards-Helaire. Den hatten wir ja schon beim letzten Mal.
Ah ja, den hatten wir schon. Ja.
Genau, und dann wäre der nächste und der letzte in dem Tier auch Miles Sanders.
Ja, das dachte ich mir doch. Das ist jetzt deine Nummer 20, ist meine Nummer 18.
Ah ja, okay. Ja, also willst du was zu ihm sagen? Wenn du ihn vor mir hast.
Ja, klar, gerne. Also ich mag ihn ganz, ja, ich mag ihn ganz gern. Bei mir führt er halt das Tier bis zu Nummer 21 an. Also könnte man sogar fast drüber reden, dass ich ihn gar nicht mal so viel vor dir habe. Aber ja, was ist denn gut bei ihm? Er ist eben erst Anfang 24. Er ist da in Philly in einem Backfield. Da sind zwar eine ganze Menge Backs, also die Quantität der Backs ist da, aber ich glaube, dass er qualitativ der Beste von den Backs ist, dass er das Backfield auch sozusagen ja in gewisser Weise beherrschen wird. Er wird jetzt kein Workhorse wie CMC eben in 2019 war oder so. Ich denke, solche ja, Ansprüche sind auch unrealistisch. Aber er ist am Ende ganz, glaube ich, ganz ordentlich. Er ist an sich ein ganz solider Running Back so. Er kann nichts besonders gut, aber er kann halt auch durchaus den Ball fangen und so. Das einzige das Problem für ihn ist weniger seine Rolle in Philly als der Quarterback. Und Jalen Hurts, ich sehe einfach limitierte Running Back Targets in Philadelphia und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich Miles Sanders hier ja, so nach unten gestuft habe, denn ich denke, alles andere, so O-Line, Carries und so, das wäre alles in Ordnung, aber die Targets und die offensive Effizienz, die wird ein bisschen fehlen. Und dann sprechen wir natürlich darüber, er ist ein durchschnittlicher Running Back, ist jetzt auch nicht der, wo ich sage, ich bin mir am allersichersten, dass er in 2-3 Jahren noch der Starter in Philly ist.
Ja, also ich mag Miles Sanders eigentlich sehr, sehr gerne. Du hast es im Prinzip da auch schon angesprochen, ne? Die Fragezeichen sind halt da. Was ist mit Hurts? Was ist mit den anderen Running Backs? Also ich sehe jetzt auch, dass Miles Sanders da mit großem Abstand der qualitativ beste Running Back ist. Nur wer weiß, ne? Was da wieder eingestreut wird. Ja, ich glaube einfach, Miles Sanders ist ein solider Running Back 2 einfach. Für Fantasy mit also Running Back 1 Upside, so Woche für Woche mal. Ne, er wird seine Wochen haben, wo er dann mal eskaliert und dementsprechend hat das auf jeden Fall seinen Wert und ja, dementsprechend mal Sanders da, wo er ist.
Ich hätte da, wo wir ihn haben, ne?
Bitte?
Ja.
Ja.
So haben wir ihn halt auch gerankt. Ne? So, bei mir ist er genau die Mitte.
Genau, richtig. Und ich hätte ihn gern höher, aber das lassen aktuell die Umstände leider nicht zu.
Jo, so ist es. Dann ist bei dir das Tier vorbei. Über Austin Eckler bei mir an 21 haben wir schon gesprochen. Dann schiebe ich mal meine Nummer 20 noch nach. Ja. Und das ist David Montgomery. Running Back bei den Chicago Bears, 24,0 Jahre alt, also minimal jünger als Miles Sanders, aber wirklich nur minimal. Und ja, ist für mich eine ziemlich ähnliche Position so. Oder sind für mich so fast die gleichen Spieler. Deswegen habe ich sie auch neck to neck quasi. Ich weiß nicht, ob der da noch lange der Starter ist in Chicago. An sich ist der, ja, ich glaube, gut genug für einen NFL-Running Back, ist aber kein Unterschiedsspieler. Noch dazu, er hatte halt letztes Jahr wirklich einen überragenden, ja, ein überragendes Finish, eine überragende zweite Hälfte, die allerdings auch durch zwei Dinge getrieben. Einerseits der sehr, sehr leichte Schedule der Chicago Bears, die hatten eigentlich nur Gegner, die den Run gar nicht mehr verteidigen konnten. Und ja, noch dazu, Tariq Cohen war halt verletzt. Und dadurch hat er massiv viel mehr Receiving Work bekommen als jemals zuvor. Ein Target Share von, ich weiß, ich glaube, der war über 10% und den sehe ich bei ihm überhaupt gar nicht mehr dieses Jahr. Und das sind einfach, ja, schon Dinge, wo ich sage, ja, ich glaube, man muss wieder ein bisschen back to normal gehen. Davor war er eben ein RB2 und wenn er das wieder schafft, dann bin ich zufrieden. Noch dazu kommt jetzt Justin Fields rein, auch ein mobiler Quarterback. Wie viel wird der zum Running Back passen, wissen wir heute noch nicht. Ja, daher möchte ich ein bisschen die Expectations, die, glaube ich, müssen ein bisschen nach unten geschraubt werden. Und ja, du hast ihn offensichtlich ein bisschen niedriger. Wo hast du ihn denn?
Ja, mein nächster Spieler ist er auf dem Board. Ah, okay. Also meine 21, ja, da. Ja. Wie gesagt, ich mag Miles Sanders einfach lieber. Ich glaube, dass der einfach ein besserer Passcatcher ist und dass da, ja, im Prinzip eigentlich mehr möglich sein sollte. Ja. Bei ja. Montgomery sind es eben die Punkte, die du da auch angesprochen hast. Die O-Line ist auch nochmal ein Stück schlechter geworden da. Und ja, also ich sehe da jetzt auch, also da, wo er jetzt gerankt ist, das ist ein vernünftiger Spot, denke ich. Und klar, natürlich, wenn jetzt Cohen wieder ausfällt zum Beispiel, dann ist wieder die Möglichkeit gegeben, dass er wieder in andere Sphären vordringt. Aber unter den Umständen, wie sie aktuell sind, sollte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die letzte Saison sein bestes Jahr in der Karriere für Fantasy war.
Ja. Dann, ich hätte mal eine Frage für dich, weil hier, ich muss sagen, dass bei mir ist ja dann die 21 Austin Eckler, bei dir ist jetzt, du hast Monty schon ins nächste Tier geschoben. Ich habe ihn noch oben drüber, weil ich jetzt einen heftigen, also wirklich ein heftiges Tier-Drop sozusagen sehe. Da sind jetzt, da kommen jetzt für mich Spieler, da sehe ich dann teilweise schon noch Upside für eine wirklich gute anstehende Saison, aber dann auch ja, Verletzungssorgen, Alter oder halt wirklich jung und nur Upside, aber wenig Floor. Sehe ich das alleine so oder hast du das Gefühl auch, dass jetzt so ein bisschen dass es jetzt rapide bergab geht?
Ja, also ich habe noch zwei Spieler in einem Tier mit Montgomery. Okay. Und der, Entschuldigung, danach ist das für mich so. Ja, okay, genau, also ja, vielleicht soll ich sie einfach mal nennen, dann bringen wir ein bisschen.
Ja, ich kann es mir fast denken, was das für, ja, Spieler sind.
Also die 22 ist für mich Chris Carson. Chris Carson ist auch schon einen Tag älter, 26,7 Jahre alt. Und ja, hat auch ein paar Injury Concerns auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, Chris Carson kann halt per Game auch ein Running Back 1 sein. Ne? Und das, also, sehe ich. Und er ist der Leadback und er hat den, oder beziehungsweise er ist auch das Workhorse in Seattle. Weil, ganz ehrlich, Penny hat ja schon wieder eine Clean-Up-OP gehabt am Knie. Und ob der jeweils wieder richtig fit wird, wage ich doch zu bezweifeln. Ja. Da, und sonst ist da DJ Dallas. Ne, der ist ja ganz, ganz nett für einen EFL-Running Back, aber sonst ist das auch nichts Besonderes. Ne? Also, ja, wenn sie jetzt nicht nochmal so einen Spieler à la Carlos Hyde holen, Frank Gore wäre ja noch auf dem Markt, glaube ich, dann...
ich würde so feiern. Das wäre so geil, wenn er wieder einen Vertrag kriegt irgendwo.
Boah, nicht, also bitte, bitte, aber nicht in Seattle. Also... ja, auf jeden Fall. Ja, dementsprechend Carson für mich auch so ein 2-Jahres-Window hat er halt noch und ist halt ein Allround-Back und ja, underrated. Und das ist wirklich für mich ein Spieler, den ich da durchaus in dem Tier sehe.
Fair, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe ihn eben ins nächste noch geschoben, aber kann deine Argumente verstehen und könnte dem auch folgen. Ich glaube, da sind ein bisschen die, da erwische ich mich dann selber auch dabei, dass da einfach diese Priors da sind, Verletzungen, ist eh nicht fit, fällt dir dann aus, wenn es wichtig wird, bla bla bla, der ganze Quatsch, der einem dann entgegenschlägt. Und ich glaube, das hat ihn einfach mich da runterschieben lassen. Aber eigentlich ist die Situation nicht so viel anders als bei einem Montgomery, Eckler und so. Also das ist nahe dran. Würde ich mitgehen. Hast du mich eigentlich, glaube ich, auch überzeugt, dass der tatsächlich noch da oben mit reingehört?
Ja, also es würde mich halt jetzt auch nicht brutal wundern, wenn ein Chris Carson irgendwie ja, sogar die Produktion von Running Backs irgendwie ein, zwei Tiers höher hat, ne? Also ich glaube,
ja, und auf das jeden ist, Fall.
Also die Produktion, das über die nächsten 2 Jahre, die einfach auch outscored, ne? Und das ist dann auch ein bisschen wirklich eine Gesundheitsgeschichte und eine Glückssache.
Ja.
Der Unterschied ist aber, ja, gerade wenn man ihn kaufen will, Carson ist halt wesentlich günstiger.
Ja, das ist so. Und man darf halt nicht vergessen, bei Carson ist es natürlich auch so, wenn er verletzt ist, dann weißt du es und dann stellst du ihn da wenigstens nicht auf. Aber dass die Seattle Offense sehr run-heavy ist und ihn auch featuren will, das ist eindeutig. Und das kann man dann durchaus auch mal so mitnehmen.
Ja, und Bonus, er wurde halt auch als Passcatcher genutzt letztes Jahr. Ne? Also
ja,
da haben sie zwar ja immer Carlos Hyde, weil Carson auch, glaube ich, angeschlagen war über weite Teile der Saison, haben sie immer Carlos Hyde auch Workload gegeben, aber Carson war halt schon der Passcatching-Back da.
Mhm.
Also sie sehen da schon einiges in ihm und haben ihm ja auch die Vertragsverlängerung gegeben. Also ja.
Ja.
Ja,
stimme ich dir zu. Ist okay. Wen hast du dann noch dabei?
Die 23, Josh Jacobs.
Ja, ist auch meine 23.
Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass überreagiert wird. Also auf die Kenyon Drake Verpflichtung.
Mhm.
Ja, sie haben Kenyon Drake verpflichtet.
Mhm.
Ja, sie, der wird auch seine Carries und vor allen Dingen Receptions bekommen. Aber der ist ja so weit gefallen, also da habe ich schon in einigen Drafts wirklich, wirklich Übles gesehen. Und er hat letztes Jahr 273 Attempts gehabt und 45 Targets. Ja, also es wird wahrscheinlich etwas weniger sein, aber ob das jetzt so viel weniger Opportunity für ihn gibt, das weiß ich noch nicht, weil auch letztes Jahr, ich kann mich noch gut erinnern, als dann Leute wie Richard oder Booker auf dem Feld standen und man sich ja halt nur noch am Kopf gekratzt hat, aber weil alle das Workhorse in Josh Jacobs gesehen haben, was er nie, also beziehungsweise was er schon war, aber nicht in, also nicht, keine McCaffrey-Workload halt, ne? Und das wird sich
klar,
jetzt auch nicht
einfach kein Pass-Catching, ne?
Ja, und das wird sich halt jetzt auch nicht ändern. Also ich glaube halt,
ja,
dass er zu diesem Preis schon fast wieder ein Value ist.
Okay. Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Einfach nur, weil ich weiß nicht, ich will einfach mit so einem Running Back nicht wirklich was zu tun haben. Das alles, was für ihn spricht, ist eigentlich sein Alter. Er ist wirklich sehr jung mit 23 Jahren und eigentlich auch sein Talent. Ich glaube auch schon, dass er ganz gut ist, aber ich will einfach mit dieser Vegas Offense wenig zu tun haben, tatsächlich mit diesen Katastrophen. Also ich will halt Darren Waller haben und sonst eigentlich nichts.
Yeah.
Ich meine, ganz ehrlich bin, aber vielleicht so Bryan Edwards, wo ich halt irgendwie sehe, der ist so billig, dass wenn der floppt einfach, dann ist es auch egal, aber er hat gewisse Upside. Ah, ansonsten dieses Josh Jacobs, komplett diese Kack-O-Line jetzt da und so, das tut mir echt weh und ich sehe einfach nicht, wie das funktionieren soll. Ich sehe da keinen Weg zu RB1.
Nein.
Und ja, okay, bei seinem jetzigen, man muss natürlich sagen, bei seinem jetzigen Preis muss er das gar nicht liefern. Wenn er RB2-Zahlen auflegt, ist auch okay. Aber das wird gar nicht so leicht, wie wir uns das wahrscheinlich vorstellen, mit diesem fehlenden Receiving-Workload und ineffizienten Rushes. Also,
ja. Das Problem ist wahrscheinlich, ein Jacobs-Owner sieht halt schon auch das Upside noch, wenn Drake ausfällt oder sie ihn doch nicht featuren oder so, dann ist halt Jacobs wieder da, ja, oder ist er eben die einzige Option. Und deshalb wird wahrscheinlich ein Jacobs-Owner ihn nicht für unter einem First-Round-Pick hergeben. Könnte ich mir nicht vorstellen.
Genau.
So, und wenn, also ein First-Round-Pick würde ich halt für ihn auf gar keinen Fall ausgeben im Moment. Andererseits dann, wenn ich dann, oder bevor ich den First-Round-Pick für Jacobs ausgebe, gebe ich halt den Second-Rounder für Carson aus. Wenn ich nämlich einen Running-Back brauche, dann bin ich wahrscheinlich Contender.
Ja,
dementsprechend habe ich dann mit Carson ein 2-Jahres-Window, wo ich halt irgendwie Running-Back 1 Upside habe.
Ja,
so einfach
ist. Also Chris Carson hat Top 5, Chris Carson hat halt wirklich Top 5 Running Back Upside, weil er, wenn er fit ist, in Seattle das fucking Workhorse ist, Receiving Work bekommt, Goal Line bekommt, da bekommt er alles, und Josh Jacobs ist halt wirklich so, boah, du kriegst halt da echt ganz viele Scheißwochen.
Ja, und
wenn der kein Touchdown reinläuft, dann macht er dir so seine 7 Punkte, weil er sich so irgendwie, weil er eine Reception hat und sonst noch 50 Yards am Boden zusammengrattelt. Und das ist halt übel.
Ja.
Aber ja, genau. So viel zu Josh Jacobs, was dann das Problem bei ihm ist. War jetzt deine 23 auch, ne? Das heißt, wir haben bei dir jetzt bis zur 23, glaube ich, auch alle schon durch, richtig? Dann, okay, können wir zur 24 kommen. Ich fange mal mit meiner 24 an. Das ist jetzt Trey Sermon. Und ich war tatsächlich überrascht, dass ich ihn schon so früh habe, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht erwartet. Aber im Endeffekt, wenn ich mir dann so die anderen Running Backs ansehe, habe ich mir schwer getan, wen anders davor zu setzen. Und das ist das, was ich meine, warum hier so ein Teardrop für mich drin ist. Jetzt wird's echt ein bisschen messy einfach.
Ein bisschen ist gut.
Jetzt kommen wir wirklich in dieses Wasteland, wo man die Upside-Backs haben will, und da gehört für mich Sermon rein. Wenn er in San Francisco einfach der Leadback wird und sehr, sehr gut aussieht, dann ist er jung, hat das noch für viele Jahre, und dieses Upside will ich haben, deswegen habe ich ihn auf der 24. Kann ich eigentlich relativ kurz halten.
Ja, ich habe ihn auch über 24 gleiche Gründe abgehakt.
Abgehakt, gut, Trey Sermon.
Ist gekauft.
Dann meine 25 war eben hier Chris Carson. Den muss ich tatsächlich, da hast du mich auch nochmal überzeugt, die Upside ist besser. Meine Priors haben mich hier dazu verleitet, den weiter runterzusetzen. Den werde ich ein bisschen nach oben versetzen. Aber anyways, was ist denn deine 25?
Kareem Hunt ist meine 25. Ja. Ich glaube, dass Hunt einfach ein recht talentierter Running Back schon ist. Ist allerdings 25,9 Jahre alt. Er ist, ich sag mal, die bessere Hälfte von Nick Chubb. Also bessere Hälfte im Sinne von, er hat halt, so ist so der Third Down Back. Und auch teilweise der Goal-Line-Back, das ist halt, er kriegt halt schon valuable Touches, ne, in dieser Cleveland-Offense.
Definitiv.
Und das ist nicht zu unterschätzen. Nichtsdestotrotz ist nicht kein Running-Back, auf den ich unbedingt bauen will, aber fürs Upside kann man ihn halt mal mitnehmen. Der hat halt Wochen drin, wo der wirklich auch dann den Matchup gewinnt. Und das ist bei ihm eben der Fall. Und ja, auch spannend wird zu sehen sein. Ich weiß gar nicht, wie da die Vertragssituation aktuell aussieht. Aber ich glaube, haben sie irgendwie eine...
Er hat ja nochmal um 2 Jahre hat verlängert, jetzt um
2 Jahre,
oder?
Das war, okay.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, ehrlich gesagt.
Irgendwas war da.
Aber ja, also ich muss schon sagen, ich hab ihn da an der Stelle vor allem auch gerankt, weil ich nicht gesehen habe, dass er wirklich bald wechselt.
Ja.
Also
und
so, weil an sich, wenn er natürlich wenigstens noch irgendwie jetzt nach dieser Saison gewechselt wäre. Das wäre halt gut, so wenn er jetzt auf den Free Agent Markt gekommen wäre, aber dann nochmal 21 und 22 in Cleveland, dann irgendwie hat er sich jetzt auch darauf festgelegt, dass ihm diese Rolle taugt und dass er sich da wohlfühlt. Aber wenn er aus Cleveland rauskommt, dann ist er 28. Ja. Und da ist einfach keine Upside mehr da. Und das war immer das, warum ich ihn vorher ein bisschen höher hatte. Ja, es ist einfach, du hast das gut gesagt, er ist halt dieser Third Down Back, er bekommt seine Valuable Touches, dadurch hat er einen gewissen Floor, ich verstehe das voll, aber für mehr reicht es halt einfach nicht.
Nee, genau.
Ja. Okay, deine 25 ist bei mir die 28, wen ich hier noch davor habe auf der 26, das ist Myles Gaskin. Und das ist ein bisschen, warum habe ich ihn davor? Das ist eigentlich einfach, ja, ein bisschen die Upside gepickt. Ich hoffe drauf oder hier ist mit eingepreist, dass er die Chance hat, in Miami einfach der Leadback zu werden. Da ist nicht viel da stattdessen. Und er hatte, wenn er fit war, er hat dann das Vertrauen von Brian Flores, heißt er, glaube ich, gell?
Ja.
Bekommen. Und das finde ich ganz gut. Er hat auch die Goal-Line bekommen. Also, wenn er fit ist, ich glaube, Miami ist ein Team, das durchaus einen Running Back auch ordentlich einsetzt für Fantasy Purposes und da hoffe ich einfach drauf sozusagen. Ich glaube jetzt nicht persönlich an ihn wahnsinnig, dass er der übertalentierteste Mann ist, aber wenn die da in Miami tatsächlich der Meinung sind, selbst obwohl wir so viel First Rounder haben und so, wir investieren das nicht in Running Back, wir investieren das in andere Positionen, dann kann es auch passieren, dass Myles Gaskin da quasi immer so mitschwimmt und tatsächlich ein, zwei Jahre gute Production liefert und dann, ja, wollte ich ihn hier einfach auf die 26 setzen.
Ja, ich habe ihn auch auf der 26, tatsächlich. Mhm. für mich ist das auch so ein One-Year-Spieler. Also ich glaube nicht, dass der über diese Saison hinaus Wert haben wird. Und ich weiß noch nicht mal, ob es so sein wird. Aktuell ist er aber allerdings der Leadback, wenn nicht sogar Workhorse-Back in Miami. Und das hat halt seinen Wert. Mhm. So, und er wird dir halt wahrscheinlich für das Jahr die Production bringen. Und aber nichtsdestotrotz, wenn ich ihn irgendwie verkaufen kann, dann verkaufe ich ihn. Also besser gestern. Ja. Ich hatte Gaskin in einer Liga, habe ich ihn vom Waiver Wire aufgenommen und habe ihn da irgendwie für einen frühen Second-Round-Pick irgendwie im Laufe der letzten Saison schon verkauft und bin damit immer noch glücklich. Ja. Also dementsprechend, wenn ich für ihn irgendwie, ja, mittlerweile muss man wahrscheinlich schon irgendwie gucken, dass man ihn mit irgendwas bündelt, um dann einen sichereren Running Back zu bekommen. Das wäre so meine Strategie bei ihm.
Ja.
Also.
Ja, ist natürlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, hier auf der 26 nur, weil er eine gewisse Production für ein Jahr hat eben. Es ist jetzt für jemand im Rebuild, Retool und so weiter, kannst du echt wegschmeißen. Schau, dass du das Maximale rausholst aus ihm. Es bringt nichts, wenn er dir die Punkte macht und nächstes Jahr draften sie jemanden, holen jemanden in der Free Agency und er ist wirklich komplett
wertlos. Ja, aber die Geschichte kann man ja halt auch erzählen, ne? Du hast einen 24-jährigen Running Back, der Workhorse ist und ich sag mal, wenn man den nicht fair traden kann, dann weiß ich auch nicht.
ja, absolut, das stimmt. Aber da habe ich fast den Eindruck, dass wir wahrscheinlich, könnte das sein, dass wir auch die gleiche 27 haben? Relativ junger Spieler. Ja, auch quasi das Projected Workhorse.
Ja, gut.
Aber in einer sehr schlechten
Offense. Wenn man so will. Also ich habe, Moment, jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher.
Okay.
Nicht so ganz sicher. Wir machen ein Ratespiel daraus.
Yes,
okay. Ist er sehr klein?
Okay. Ja, er ist undersized.
Okay. sind die Trikots grün?
Zum Teil, ja.
Okay. Und
spielen teilweise auch in weiß.
Okay, und hat die Mutter seines Quarterbacks richtig einen in der Pfanne?
Ja, oh ja, Alter, das ist eine richtige Mager- und Anti-Vaxxers-Tante, glaube ich.
Ja, okay, alles klar, also haben wir beide an der 27 Michael Carter.
Yes.
Okay.
Ziemlich jung, 22 Jahre alt und in New York gibt es nicht recht viele Running Backs, die ihm irgendwie Konkurrenz machen und das war einfach das, warum ich etwas überspitzt gleich zum Workhorse gegangen bin. Ich glaube das natürlich nicht, dass das jemand ist, der irgendwie 350 Touches verarbeiten kann, aber er wird Opportunity sehen und er ist sehr jung. Er ist erst leider in der vierten Runde gedraftet worden. Das limitiert das Ganze, die Sicherheit natürlich ein wenig, aber er wird aufs Feld kommen und ja, dann mal sehen, was die New York Jets Offense so irgendwie hergibt. Aber da kann man, das, wir hatten es ja schon öfter angesprochen, einen schönen Value-Gewinn für dieses Jahr draus mitnehmen. Es würde mich nicht wundern, wenn viele ihn ja Anfang nächsten Jahres irgendwo um Running Back 18 rum haben und große Dinge erwarten, die dann vielleicht nicht unbedingt eintreffen.
Ja, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, wobei ich glaube, dass einige Michael Carter Owner oder Truther da die ersten 4 Wochen dicke Backen machen werden, wenn Tevin Coleman der Leadback bei den Jets ist.
Ja.
Also was man so.
Aber der ist irgendwann verletzt, das kann ich dir
natürlich
sagen.
Natürlich, und dann wird Michael Carter kommen. So wird es laufen. Also ihr wisst schon, wie es läuft. Ja, genau. Also dementsprechend so würde ich mal vermuten, dass es da laufen wird. Und genau, ich glaube auch, dass man Michael Carter dann zu einem akzeptablen Preis verkaufen kann.
Jo. Richtig, gut. Meine Nummer 28 war Kareem Hunt, der war schon genannt. Wer ist denn deine
28? Mike
Davis. Ah, jetzt sind wir aber wirklich sehr ähnlich. Das ist meine 29.
Ah, okay. Ja, Mike Davis, ne, wird halt in Atlanta den Ball zu Tode laufen. Und ja, das für ein Jahr. Und schauen wir mal, da wird schon auch eine solide Saison rauskommen, denke ich.
Ja, denke auch. Ist halt nächstes Jahr, wenn wir sprechen, 30. Das ist natürlich ein gewisses Problem. Er ist sicher auch nicht einer der talentiertesten Running Backs der NFL.
Nein, um Gottes Willen.
Das ist ein Jahres-Leasing-Vertrag, wenn du Mike Davis im Team hast.
Ja, ja. Ja, gut, aber wie gesagt, kann, denke ich, helfen.
Hat einen gewissen Wert, auf jeden Fall. Ja. Würde ich nicht abschreiben. Gut, aber dann ist meine 29 schon genannt. Wer ist deine 29?
Das ist Chase Edmonds.
Oh ja, den hatten wir noch gar nicht, gell? Richtig. Wow. Der ist mir hier durchgerutscht. Der ist ja meine 22.
Ui.
Das finde ich aber. Du hast den hier wirklich hinter den ganzen Granaten, die wir hier jetzt gerade gesagt haben, hier für ein Jahr und Concerns hier und da. Du siehst wirklich so wenig Upside in Chase Edmonds.
Ich bin wirklich skeptisch. Also ich weiß nicht, was die Cardinals davor haben. Also, weil, wenn Chase Edmonds, wie groß seine Rolle tatsächlich sein wird. Und ich sehe halt auch irgendwie...
Ist ja schon mal gut, wenn die Rolle größer ist als er selber.
Ja. Ich fühl, im das, schlechtesten
das Fall... Das sagt auch schon alles aus.
Genau. Ja, ein Goal-Line-Carry in seiner Karriere, ne? Also ich werde mit Chase Edmonds irgendwie nicht so richtig warm. Ja, ich glaube, das wird so eine richtige 50-50-Geschichte. Und dann ist halt die Frage mit einem Kyler Murray, der halt auch Touchdowns auf dem Boden und auch Yards auf dem Boden wegnimmt, wie wertvoll das Ganze dann letztlich ist. Und wie langfristig diese Kombi im Backfield da ist. Oder ob man dann nicht auch sagt, okay, wir nachdem es die Travis Etienne-Gerüchte dieses Jahr schon gab, wir investieren vielleicht in Running Back.
Ja, also, finde ich fair. Ich hab ihn aus einem Grund ein bisschen weiter oben, oder ich bin halt für dieses Jahr irgendwie ein bisschen optimistischer. Einerseits, er hatte jetzt im letzten Jahr schon 67 Targets und könnte mir gut vorstellen, dass das nochmal ein bisschen nach oben geht. Und dazu glaube ich einfach, dass er auch mehr Rush Attempts als, ja, im letzten Jahr waren es jetzt 97, da wird er auch mehr bekommen. Und ja, mir gefällt halt durchaus einfach nur, dass er da in der Offense läuft, die ja schon irgendwie es schafft, die leichten Boxen, den Running Backs zu verschaffen. Nicht umsonst, also Chase Edmonds hat nicht 4,6 Yards pro Attempt, weil er so ein überkrasser Running Back ist, sondern weil da halt wenig Linebacker rumstehen und so, die den Lauf abwürgen. Und ich glaube, dass er auch so wieder relativ effizient im Run-Game sein kann und auch im Receiving-Game das durchaus schaffen kann, da ganz ordentlich aufzutreten. Und ja, ich bin einfach ein Fan von Receiving Backs und das sollte er sein. Dazu einfach eine solide Rushing Performance und dann ist er halt erst 25 und ich sehe da schon einen gewissen Value-Gewinn möglich unter der Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass er zeitweise, und da kommt es natürlich drauf an, ist halt die Upside da, dass James Conner sich verletzt. Das würde ich jetzt gar nicht leugnen. Wenn James Conner tatsächlich fit bleibt und immer seine Rolle da fährt, dann ist das Upside von Chase Edmonds natürlich auch limitiert und dann habe ich ihn hier zu hoch. Sollte James Conner sich aber irgendwann verletzen und er ist dann da auf einmal der Running und Receiving Back so ein bisschen in einem, sicher nicht komplett, aber dann kommt halt hier Eno Benjamin für ein paar Runs mit drauf, dann glaube ich, kann Chase Edmonds Mitte der Saison recht wertvoll sein.
Ja, ich glaube schon, ich glaube auch, dass irgendwie in diesem Cardinals Backfield vielleicht irgendwo tatsächlich, wenn wirklich einer von beiden sich verletzt oder sowas, schon ein gewisser Wert mitschwingt und man im Vergleich zur Draft-Position da schon auch einen Wertgewinn erzielen kann, beziehungsweise auch, ja, sneaky Upside hat, aber ja, ich bin, also, es würde mich nicht wundern, so, und klar, wenn, ich sag mal, wenn Chase Edmonds da wirklich so eine extrem gute Rolle spielt, und du hast auch recht damit, was dass er halt viele Targets sehen wird und das auch seinen Wert hat, aber ich weiß nicht, also ja, ich bin dann nicht komm,
der nicht bekommt überzeugt. Seine Bälle von Kyler Murray. Das kann nicht funktionieren bei dir.
So, das ist einfach so. Das ist einfach meine leichte Abneigung gegen die Cardinals.
Auch wenn das zeigt sich hier im Chase Edmonds Ranking.
Ja.
Nee. Nein, gut. Nein, alles in Ordnung. Ich glaube, irgendwo in der Mitte liegt vielleicht hier die Wahrheit.
Ja.
Und man wird einfach sehen müssen, was Chase Edmonds dann tatsächlich aus der Opportunity machen kann, denn die wäre an sich da.
Ja.
Gut, aber das war deine 29. Dann mache ich vielleicht mal weiter mit meiner 30. Das ist Tony Pollard.
Hey, ja.
Bei dir auch, oder was?
Nee,
ich glaube, das ist... Achso, okay.
Nee, ich habe ihn auf 33.
Ja, okay. Ja, also mein Case für Tony Pollard hier an 30 ist relativ schnell gemacht. Tony Pollard ist ja erst 24 Jahre alt und alles, was es braucht, dass Tony Pollard ein Top 5 Running Back in Fantasy Football ist, ist eine Zeke Elliott Verletzung. Denn dann spielt er in dieser High-Powered Dallas Offense und wird Touches ohne Ende bekommen. Der sieht echt gut aus, wenn er auf dem Feld steht. Definitiv nicht schlechter als Zeke Elliott, wobei ich nicht... ich glaube, es gab ein, gab es nicht ein Spiel, in dem Zeke Elliott komplett gefehlt hat?
Ja,
und,
mehrere,
und
oder?
Tony Pollard hat alle Dinge bekommen und da war er direkt der Running Back 1 komplett von der Woche. Also ich glaube wirklich, dass da massive Upside da ist und das Problem ist, es ist halt auch kein Floor da. Also wenn Zeke Elliott einfach seine 16 Spiele macht, was ist dann das Ceiling von Tony Pollard? Ja, so ein, dann kann er irgendwie so Running Back 4 sein und das ist dann halt unattraktiv. Von dem her, höher will ich ihn auch nicht ranken, aber die Upside ist wirklich, ist da, deswegen habe ich ihn hier auf der 30.
Ja, wie gesagt, ich bin auf 33, ja, ist halt ein, der ein, oder ein High-End Handcuff, ne? Also mit einer gewissen Alleinstellungswert, aber ja, genau, da muss schon Sieg was passieren, damit er relevant ist. Also, ja, und das Ding ist halt einfach auch, was ich für deinen Stil hier problematisch finde, Sieg hat halt diesen Vertrag und wenn die Cowboys da rauskommen, ist Pollard halt mindestens mal schon 26 oder 27.
Ja.
Das heißt also, das ist schon, da müsste das schon, stimmt. Müsste Sieg schon irgendwie, ja,
ich weiß so Girly-Style-mäßig abbauen.
Ja, das oder müsste Roger Goodell anpinkeln oder irgendwie sowas.
Ja, okay. Wird nicht passieren. Aber dann sag uns doch mal, wer deine 30 ist.
Zach Moss.
Der ist meine 33 dafür. Siehst du, okay. Einmal getauscht.
Ja, Zach Moss, der hat, also in Buffalo ist es halt so, die ja, laufen den Ball nicht wirklich, aber wenn, dann hat Zach Moss halt schon die wertvollen Running Back Touches bekommen. Und ja, er hatte letztes Jahr natürlich auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, sodass man ihn eigentlich nie so richtig fit gesehen hat, ne? Also er war irgendwie gefühlt immer angeschlagen und nicht richtig reingekommen. Zu Beginn der Saison ging es eigentlich noch, aber ja. Und ja, für mich ist er halt schon der talentiertere Back im Vergleich zu Singletary. Und ja, dementsprechend sehe ich da schon ein gewisses Upside, wenn auch limitiert dadurch, dass Buffalo halt eher den Ball wirft. Muss man mal sehen, wenn jetzt Cole Beasley tatsächlich retired, vielleicht wollen sie dann ein bisschen mehr laufen.
Ja, also es ist im Prinzip bei ihm einfach nur das einzige Problem, dass, wie du sagst, sie haben halt Josh Allen so auch als ihren Running Back 1. Ne? So der nimmt da sehr wertvolle Touches weg in der Red Zone und ansonsten, also ich habe jetzt keine Angst vor Devin Singletary.
Nee.
So, das ist nicht das, was die Upside von Zach Moss irgendwie limitiert. Aber ja, es ist eher das Buffalo-Scheme oder ja, wie die ihre Running Backs einsetzen und wie begrenzt. Das hindert es ein bisschen. Ich glaube, wir sehen beide keinen Case dafür, dass ein Buffalo Running Back, selbst wenn er alles irgendwie innerhalb des Teams dominiert, Running Back 1 werden kann.
Nee, dafür müsste Buffalo schon irgendwie wirklich Dix, Beasley
Ja.
und ja, die beiden verlieren, dann könnte ich mir das vorstellen, dass da irgendwie mehr in die Richtung passiert, aber
Ja.
auch Running Back 1 sehe ich eher nicht.
Ja. Genau. Ja, dann weiter zur 31. Ist bei mir Damian Harris, New England Running Back. Wo hast du ihn denn?
32.
Naja, schieß mal, ja. Wir sind hier sehr close jetzt. Ja, Damian Harris und das ist ein bisschen einer auch von den vergessenen Startern in der Liga, glaube ich. In New England sehe ich nicht viel, was besser ist als er. Sony Michel habe ich im Kopf schon wirklich komplett abgeschrieben. Ich glaube, alles, was ihn davor bewahrt, gecuttet zu werden, ist sein First-Round-Draft-Kapital und dadurch sein Rookie-Vertrag. Das bringt den Patriots schlicht und ergreifend nichts, ihn zu cutten. Ansonsten ist da halt noch Rhamondre Stevenson. Wir mögen den ja beide ganz gerne. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass er Damien Harris jetzt sofort ausstechen wird. Wird man sehen. Und ansonsten halt James White, klar. Der alte Receiving Back der Patriots. Aber ich glaube, dass Damien Harris auf jeden Fall der First und Second Down erstmal der Leading Rusher sein wird in New England. Und ja, Cam wird irgendwann, denke ich, von Mac Jones abgelöst und in einer Mac Jones Offense den Starting Running Back zu haben, da sage ich nicht nein. Und deswegen habe ich ihn hier immerhin noch an 31.
Ja, ich fürchte tatsächlich, also die Patriots werden wahrscheinlich wieder irgendwie 600 plus Running Back Touches haben. Das Problem ist halt, dass sie gehen mit vier Running Backs in die Saison und gefühlt hat jeder um die
Ja.
150. Ne? Das ist also
Ja.
so richtigen Leadback haben die
Ja.
ja eigentlich gar nicht. Und
Nee,
es kann halt alles passieren. Also wirklich,
es
das
ist halt auch so wochenweise so,
ja,
ne?
naja,
Also Rex Burkhead ist halt auch
Ja.
so ein Typ, ne? So, wo du sagst, Alter, der macht dich halt einfach kaputt.
Ja, genau. Das ist halt, du kannst dich, also wie gesagt, mich würde es halt überhaupt nicht wundern, wenn von den vier genannten jeder mindestens zwei Running Back 2 Wochen hat oder sowas, ne? Also das würde mich halt wirklich nicht wundern. Und ja, es ist halt ein super ekliges Backfield und das Upside von Damien Harris ist halt schon limitiert, ne? Also aufs Rushing Game. Der hat letztes Jahr da gefühlt gar keinen Ball gefangen. Und ich bezweifle, dass das jetzt auf einmal, dass sie jetzt während in der Offseason da sein großes Catching-Talent erkannt haben. Wie gesagt,
Ja, fair
Touchdowns,
enough.
ja,
Ja.
okay, die können etwas steigen, aber ja, mich würde es halt auch wirklich nicht wundern, wenn Ramondre ihn verdrängt. Also.
Mal sehen, ich bin gespannt. Ich finde Damien Harris sah eigentlich immer ganz gut aus oder ich mag den eigentlich als Running Back ganz gern. Das ist ja, irgendwie. Aber gut, ich habe ihn ja, wie gesagt, auch nur auf der 31 und nicht auf 21. Von dem her,
ja.
Es ist alles im Rahmen. Genau, dann sag doch mal deine
31. Meine 31 ist Lombardi Lenny.
Ja, das ist meine 32. Ja. Ah, ja, hier, also hier sind wir jetzt wirklich immer sehr ähnlich in der Suppe. Ne?
Muss man mal wirklich sagen, wir haben uns mal wieder nicht abgesprochen, tun wir nie eigentlich, um da wirklich unvoreingenommen ranzugehen. Und ja, da ist es halt einfach auch so ein ekliges Backfield. Wir haben da mit Fournette, Rojo und natürlich Giovanni Bernard. Ja, Gio. Den darf man halt wirklich nicht vergessen. Ich glaube, der wird da echt auch eine Rolle spielen, gerade im Passing-Game. Nachdem Fournette da gefühlt alles gedroppt hat, was nur ging. Also, ja, und dementsprechend aber glaube ich oder hoffe ich mal jetzt nach meinem Ranking hier, dass sie trotzdem in Fournette nach dem Playoff-Run irgendwas sehen und ihm dadurch nochmal die Chance geben, da zu spielen.
Ja, an sich muss ich sagen, ich würde ihn wirklich sehr gerne diese Riege mit Chris Carson und Miles Gaskin reinnehmen und einfach sozusagen hoffen, Alter, er hat noch ein Jahr im Tank und er hat jetzt in den Playoffs gezeigt, wie gut er ist und jetzt geben sie ihm die Touches, aber ich traue ihnen einfach nicht. Ich traue ihnen keinen Meter über den Weg und man könnte einen Case dafür machen, ihn zumindest noch zu Mike Davis irgendwie dazu zu tun, aber selbst da wird die Opportunity klarer bei Mike Davis sein, zumindest sehe ich das aktuell so. Sehr schwierig, Leonard Fournette. Selbst von Woche zu Woche ist einfach das Problem. Genau. Okay, gut. Ich muss sagen, hier ist jetzt bei mir ist ja jetzt die 33 Zach Moss, bei dir ist es Tony Pollard. Mhm. Ich habe danach jetzt noch mal einen kleinen Tierbreak gemacht. Weiß nicht, ob das bei dir auch so ist.
Ja, die 34, also ich sehe, also die 34 ist jetzt für mich noch in einem Tier mit Damien Harris und Tony Pollard. Okay. Das wäre, um den kurz zu nennen, AJ Dillon.
Ja, ist auch 34.
Ich glaub halt, dass er halt er wird so oder so Touches bekommen. Aaron Jones ist kein Workhorse, ne? Der bekommt keine volle Touch-Anzahl. Ja. Also ich sehe schon Dillon da 10 bis 12 Touches pro Spiel zu haben. Und wenn Aaron Jones was passiert, dann ist natürlich Action. Ne? Also dementsprechend glaube ich schon, dass wir von AJ Dillon dann nächstes Jahr ein bisschen mehr sehen.
Ja. Ja, absolut. Und man muss halt einfach leider 2 Jahre warten. Dann wird erst Aaron Jones Vertrag auslaufen. Aber ich finde, er sah echt ganz gut aus. Und ich würde ihn auch irgendwo ein bisschen mit dem Hintergedanken kaufen, dass er irgendwann, dass so das Ding kommt, jetzt wird er dann das Backfield übernehmen und so. Und
ja.
Auch wenn man nicht dran glaubt, kann das sein, dass der Wert einfach dahingehend steigt. Und deswegen hätte ich ihn auch noch einen Tick höher. Genau. Okay. Dann deine 35. Wen hast du denn da stehen?
Melvin Gordon tatsächlich.
ja.
Genau, ich einfach aus dem Grunde, ich habe ja bei Javonte Williams in der letzten Folge drüber geredet, was ist, wenn Gordon gecuttet wird? Was ist, wenn Gordon gecuttet wird und Atlanta sagt, okay, komm her, dann kann es halt spaßig werden. Ne? Also dementsprechend, ich sehe halt für Melvin Gordon, ich halte ihn eigentlich für einen guten Running Back in der NFL und ich glaube auch, dass er letztes Jahr gezeigt hat, dass er noch was im Tank hat oder ich sag mal so ne, Arizona oder so, da wäre er auch auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber dem, was sie haben und wer weiß. Ne? Und ich glaube auch in Denver sollte er da bleiben, wird halt auch seine Touches sehen und kann noch produzieren.
Fair, ja, interessant. Ich habe jetzt hier einen anderen Spieler. Ich habe jetzt, also bei mir schließen die Top 36 mit 2 Receiving Backs.
Okay.
Und ich habe jetzt hier Tariq Cohen, Chicago Bears.
Okay.
Bin kein Riesenfan, sage ich mal, von ihm, aber wenn er fit ist, traue ich ihm einfach wieder diese Running Back 2 Zahlen zu. Denn ich glaube, dass Matt Nagy ihn auch wirklich sehr, sehr gern mag. Und ja, mir hat er auch sehr gut gefallen immer und ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich wieder einen für einen Running Back sehr, sehr guten Target Share bekommt. Und ja, mal sehen. Ich glaube, solche, vielleicht interpretiere ich hier auch wieder ein bisschen viel rein, aber du hast einen Rookie-Quarterback, du hast davor Andy Dalton. Beiden tut es, glaube ich, gut, so eine verlässliche Anspielstation underneath zu haben. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass Tariq Cohen ein paar Touches bekommt in Chicago dieses Jahr.
Ja, also ich habe ihn jetzt auf 47 tatsächlich. Ist vielleicht...
Huiuiui.
Ja, ich erwarte nicht zu viel von der Bears-Offense dieses Jahr. Aber grundsätzlich, ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu harsch mit ihm gewesen. Natürlich, Cohen, der wird dir irgendwie auf jeden Fall Running Back 3 Zahlen liefern, nehme ich auch an. Aber das Upside ist begrenzt.
Er hat natürlich limitiertes Upside, das stimmt, ja.
Genau, und kommt aus der Verletzung. O-Line ist nicht gut. Was für ihn spricht, ist aber, die Bears haben auch nicht viel. Ne? Die haben Allen Robinson, Cole Kmet, Daniel Mooney und das war's eigentlich. Ne? Also dementsprechend, es ist auf jeden Fall nicht unmöglich, dass er da auch seine Targets sieht.
Ja.
Ja, okay.
Stimme ich dir zu. Wer ist denn hier deine 35?
Mein 35 war Melvin Gordon, mein 36 kommt jetzt.
Ah ja, stimmt, genau.
Ja, mein 36 ist James Conner, weil ich einfach glaube, wie gesagt, dass das Backfield extrem offen ist und ich kann mir schon vorstellen, dass James Conner das auch übernehmen könnte.
Ja, ist halt gerade dann auch eben für Goal-Line und so dann sehr, sehr interessant und Rush-Attempts, das könnten einige werden. In so einer High-Pace-Offense. Der wird seine Touches bekommen, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, ich habe dann hier jetzt noch, ich mache jetzt so einen Late-Minute-Change hier von der 36 zu 37. Ich habe jetzt keinen Bock auf nochmal so ein Scatback wie Terry Cohen. Ich nehme jetzt hier meinen Guy, scheiß drauf, James Robinson. Ich bringe ihn nochmal rein. Vielleicht auch einfach aus Trotz. Ich weiß es nicht. Ich mag den Typen. Ich mag seine Story so gern. Er ist unter 23 Jahre alt. Er hat echt abgerissen letztes Jahr bei den Jaguars. War eine starke Rookie-Saison. Und ja, es ist Travis Etienne zwar da. Ich sehe den Dynasty-Outlook wirklich sehr, sehr kritisch. Aber ich könnte mir auch vorstellen, mein Gott, lass Travis Etienne mal nicht so gut aussehen am Anfang. James Robinson wird am Feld stehen. Vielleicht gibt es einen Trade. Vielleicht hat sich irgendein anderes Team ein bisschen in ihn verguckt und sagt, hey, komm, den Mann, den können wir doch eigentlich ganz gut brauchen bei uns. Dann auf einmal legt dann wirklich einen Value-Jump hin und ja, Size, sag ich mal, seine Skills, die er gezeigt hat und so, das gibt mir eine gewisse Upside dahin, die mir jetzt Spieler, die ich hier sonst an sich dahinter habe, eigentlich nicht geben. Und einfach nur deswegen ein bisschen so dieser AJ Dillon Move, den habe ich auch nur vorne, weil ich sage, der hat prinzipiell die Fähigkeit, um mehr zu sein als so ein Füller für dein Roster.
Ja, ich habe ihn auf 39, also nicht so weit weg.
Ja.
Ja, gut. Also nicht schlecht. Ich habe jetzt so ein paar so gerankt, als können wir vielleicht nochmal kurz im Schnelldurchlauf, vielleicht soll ich es einfach vorlesen?
Ja, klar.
Also
klar.
37 habe ich Gus Edwards. 38 habe ich Daryl Henderson. Wenn du was zu einem sagen willst, sag was gerne. Mhm. Ne?
Ja, Daryl Henderson finde ich ganz cool. Da muss Cam Akers nur was passieren. Dann spielt der in dieser super effizienten Rams-Offense, die wir letzte Woche angesprochen haben. Und ich finde auch als Running Back ist er gar nicht so schlecht, wie er teilweise jetzt gemacht wird. Finde ich einen guten Menschen an der Stelle. Ja.
Dann habe ich auf 39, wie gesagt, James Robinson. Auf der 40 habe ich Ronald Jones. Ne? Auch offenes Backfield halt, ne? Gefühlt. Und auf der 41 David Johnson. Das ist ein altes Schlachtrohr. Der kann dir nochmal über eine Bye-Week helfen. Ja. Naja.
Ja.
42 habe ich Chuba Hubbard.
Ja, finde ich auch gut.
Einer der wertvollsten Handcuffs. 43 habe ich Ramondre Stevenson.
Ja, da kommt er. Ja, jawohl, genau. Jetzt kommen wir so diesen Rookie-Running Backs in der dritten Runde, die wir immer gedraftet haben.
Ja, genau. Runde, ja. Dann 44 habe ich Nyheim Hines.
Ja. Das wäre mein anderer Scatback gewesen vorhin.
Ja.
Weil ich glaube, dass der schon eine Rolle haben wird in Indianapolis, kann ich mir gar nicht anders vorstellen, ehrlich gesagt.
Fühlt eher ein Best Ball Running Back, ne?
Ja, und auch das Problem ist halt bei ihm, das ist das, warum ich dann auch gesagt habe, ich nehme doch J-Rob über ihn. Lass Taylor ausfallen, das bringt Nyheim Hines nichts. Das ist einfach, der ist, was er ist und der wird nie mehr als, der kann dir ein super Spiel liefern, weil er dann mal 10 Receptions fängt aus irgendeinem Grund, weil sie halt hinten sind und die ganze Zeit passen müssen oder so.
Ja.
Aber er kann die halt nicht Woche für Woche einfach liefern. Das ist nicht der Spieler, der die Möglichkeit dazu
hat. Jetzt mal Marlon Mack ja auch da ist, ne? Der
genau.
Dann ja. Die Early Downwork bekäme, wenn Taylor was passiert.
Ja.
Genau, 45 Jamal Williams, 46 okay. Kenyon Drake, ne? Wenn dann, ja, 47 ja. Cohen, ja gut, da ist schon fair, wenn man ihn vielleicht zum Beispiel über einen Drake und Jamal Williams setzt. Und dann.
Ja.
Hätte ich die 48 noch. Devin Singletary.
Boah, Alter.
Ja, gut. Ob der nun
kein,
da ist.
Kein Kenny Gainwell in deiner Liste. Was ist los, ne?
Ja, also ich habe hier keinen vierten Running Back von irgendeinem Team.
Ja, nee, vielleicht genau, also nur NFL Running Backs, oder?
Ja. New England.
Nicht gegen Kenny Gainwell.
Nee, ich seh schon kommen, ja. Erste Woche Miles Sanders Kreuzbandriss und Kenny Gainwell dreht auf und übernimmt das Backfield.
Ja, dann sieht man halt auch mal blöd aus, das ist so.
Ja, gut.
Aber da braucht mir dann auch keiner erzählen, dass er das vorher gesehen hat.
Nee, kann ich dann mit leben, nachdem die NFL mir grundsätzlich erstmal recht gegeben hat, mit der Stelle, wo sie ihn gedraftet haben.
Ja, richtig. Absolut, absolut. Ja, also da sieht man schon, also da wird es dann wirklich richtig dünn hinten raus. Das ist halt so bei den Running Backs. Ich glaube, wir haben hier den ein oder anderen Teardrop drin gehabt, wo man schon merkt, hey, das sind verlässliche Starter, das nächste, da wird es dann schon, muss man dann mal sehen und dann irgendwann ist es so ein Dart werfen und hoffen, dass eine gute Woche bei rumkommt.
Ja, klar.
Das ist der Grund, warum sie so wichtig
ja.
sind.
Ja, und ich sag mal, es werden halt auch Running Backs relevant sein, über die wir heute nicht gesprochen haben. Ne? Das ist halt wieder, da freue ich mich schon wieder drauf.
Ja, ich mich auch, auf jeden Fall. Elijah Mitchell von den San Francisco 49ers, wenn der dann das Backfield übernimmt. Oder Garrett
Doakes von den Dolphins, wenn der dann
oder Garrett Doakes, genau.
Ist, ja. Bei Miami. Ja, da gibt es schon so ein paar spannende Spieler.
Absolut, die Late-Round-Flyer.
Ja.
Keyshawn Vaughn hatten wir auch noch nicht erwähnt, by the way, fällt mir gerade so ein.
Aber oder Philipp Lindsay.
Ja, okay, gut, also jetzt wird es langsam dünn. Ja, genau. Ja, an sich super, jetzt sind wir durch mit unseren Running Back Rankings.
Jetzt muss ich dich aber noch nach einem Spieler fragen. Was ist denn eigentlich mit Raheem Mostert? Warum hat der denn nicht ins Ranking
geschafft
bei dir?
Ja, Raheem Mostert ist halt wirklich, ja, also wenn du das Problem ist, wo unter welches Cluster packst du ihn? Der hat halt leider irgendwo nicht die Fähigkeit, einerseits gesund zu bleiben, andererseits ja, dir eine volle Saison wirklich jetzt hat als, ja, nicht mal Leadback zu geben, aber so als ein guter Running Back zu geben. Da wird Sermon reinkommen und ich vertraue Mostert einfach keinen Meter mehr. Ich halte ihn immer noch in einer Liga und werde ihn auch halten, weil ich kriege nichts mehr für ihn. So und ich hoffe einfach drauf, dass er mich überrascht und dass er die Effizienz, die er schon gezeigt hat, die Skills in dem Scheme gut aus, gut auf den Platz bringen kann. Aber im Prinzip muss man schon sagen, durch den Sermon-Pick und den Mitchell-Pick hinterher haben die Niners ganz klare Message gesetzt, was sie von Mostert als Running Back irgendwie halten. Und das muss man dann auch mal so akzeptieren und hinnehmen, glaube ich.
Ja, und ich glaube, das ist auch ganz gut zu sehen und das ist vielleicht auch eine wichtige Lehre für viele. So Running Backs, die jetzt keine Elite-Running Backs sind. Ne? Elite reden wir von Henry, Chubb, etc., die wirklich, von denen viel gehalten wird, sondern so diese Mittelklasse. Ne? Das wäre dann so ein Mostert oder auch so ein Gaskin, worüber wir ja auch geredet haben, so ein Carter, so vielleicht auch ein James Robinson, die dann einfach aus dem Nichts kamen auf die Bühne und dann auf einmal große Zahlen aufgelegt haben. Meiner Meinung nach ist es da immer clever, die dann zu verkaufen. Weil dann bekomme ich viel für die. Und weil da ist es nämlich oft so, die kommen aus dem Nichts und sind dann auch genauso schnell wieder verschwunden.
Absolut. Und du kannst jetzt auch die Kollegen Mike Davis.
Ja, natürlich.
Glaube ich, kannst du da auch mit reinnehmen. Das sind so Spieler, ja, absolut. Und man muss wissen, was man bei Mostert irgendwie angefasst hat, wenn man ihn nimmt. Und ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, auch ich blicke der Realität ins Auge. Ich gucke Niners-Spiele, ich gucke jedes Niners-Spiel. Und für mich, wenn ich das Spiel anschaue, dann sehe oder dann meine ich zu sehen, dass Raheem Mostert der beste Running Back ist, den die Niners die letzten Jahre hatten. Also besser als der Cook Tevin Coleman, als dieser komplette washed Jerick McKinnon und ja, auch besser als Jeff Wilson, wenn er am Platz war. Er hat einfach so eine irre Explosivität und hat da ja reihenweise, sowas habe ich jetzt noch nie gesehen, wie viele Runs der so 30 Yards und länger hatte. Das ist ja komplett absurd, was der für eine Big Playability hat. Aber das reicht den Coaches nicht. Und
man kann natürlich jetzt auch ein Argument dafür machen und sagen, naja, lag es vielleicht daran, dass das Scheme einfach gut war und die anderen Running Backs halt absolute Gurken und Mostert halt super schnell war und dann die Lücken genutzt hat. Ne? Und also
klar,
genau, ein besonderer Running Back an sich ist er jetzt ja nicht, also vom Talent her. Er ist halt super, super schnell und ja, also
der läuft dir halt eine 4, der läuft dir halt eine 4-3 vor die Yard Dash. Und das war's eigentlich. Und da ist halt so ein One-Cut-Typ. Du blockst ihm frei, er läuft durch und dann, wenn da ein Team schlecht aufgestellt ist, dann läuft das der halt in die Endzone rein. Aber ein Trey Sermon, sind wir ehrlich, ein Trey Sermon kann das nicht.
Nee, das ist ein anderer Typ.
Wird nicht sein Spiel sein.
Ja, aber zum Beispiel ein Breeder sah ja auch super aus bei euch. Also, der war viel verletzt, aber zeitweise war
der ja schon. Ja, der hatte schon auch seine Big Plays, das stimmt. Aber ich fand immer, dass Breeder, und das ist wirklich total, total subjektiv, Breeder hatte nie diese verlässliche, er kommt drauf und der sah nie in den Plays selber so gut aus wie Mostert. Das ist aber jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung und die hat ein Kyle Shanahan zum Beispiel nicht geteilt. Ja,
ja gut, ich meine, wie gesagt, ein Breeder ist jetzt nicht umsonst irgendwie dritter Running Back in Buffalo. Also,
ja.
Aber ne, grundsätzlich, wie gesagt, wollte ich damit sagen, dass ja da ja auch nicht kein High-End-Talent rumlief die letzten Jahre.
Genau, und man konnte ihn für einen Second-Rounder
verkaufen. Ja, es gab Leute,
kein Problem.
Es haben Leute Mustard in der letzten Offseason noch für einen First-Rounder gekauft. Da bin ich mir sehr sicher, dass es auch nicht zu wenig war. So, und das ist einfach.
Klar.
Das hat dann, seid nicht derjenige, der Mustard für den First Rounder kauft. Ja.
Ja, genau, so. Richtig, ja. Guter Punkt nochmal.
Jo.
Ja, sehr gut, super. Damit haben wir unsere Running Back Folgen durch. Ich danke dir nochmal für deine Zeit. War ein jetzt langer Freitagabend. So kann man den auch mal verbringen, ne? Und ja, damit verabschiede ich mich einerseits von dir und andererseits in den Urlaub. Ich werde trotzdem auf Twitter rumhängen. Klar, der Grind ist real und ich habe eh nichts Besseres zu tun.
Ja.
Von dem her freue ich mich auch darauf. Und ja, nee, dann freue ich mich schon auf nächste Woche. Dann geht es wahrscheinlich weiter mit Wide Receiver Rankings, schätze ich mal.
Ja, können wir machen.
Ja, warum eigentlich nicht? Ansonsten sollte sich bis dahin irgendwas ändern, das ist jetzt doch eine Zeit weg, dann schmeißen wir das Ding halt um und machen was anderes.
Auf jeden Fall.
Wie es immer so ist. Passt super.
Alles klar.
Perfekt. Ich danke dir.
Danke
Hau
dir.
Rein. Bis mach's dann. Gut. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao.